Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker Labs, und ich darf heute wieder ein Buch besprechen, das uns, beziehungsweise in diesem Fall mich, beruflich inspiriert. Ich habe heute keinen Gast dabei, weil ich auch mal wieder über ein Buch sprechen möchte und euch das nicht vorenthalten möchte. Insofern seid gespannt, es geht um Big Data, aber alles in einem sehr, sehr spannenden Thriller verpackt.
Die Lichtenecker Leseliste.
Ja, hallo liebe Leute. Wie schon gesagt, heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, weil ich, wie gesagt, euch einen Thriller nicht vorenthalten möchte, den ich jetzt gerade fertig gelesen habe und der ja mir einige neue Einblicke gegeben hat und mich sehr inspiriert hat. Und zwar geht es um das Buch Zero von Mark Ellsberg. Das ist ein international erfolgreicher Bestseller-Autor, der jetzt kurz vor Weihnachten auch sehr stark in den Bestsellerlisten drinnen war mit seinem aktuellen Buch Helix. Und Zero ist eigentlich sein zweites Buch. Das erste ist Blackout. Bei Blackout geht es um Blackout, also um Energie, also wenn, was ist, wenn ein großes Blackout da ist, ja, alles in einem Roman verpackt. Bei Helix geht es, was ich so mitbekommen habe, um die Genetik, und bei Zero geht es um Big Data. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was, worum es da geht, und sage euch dann, was ich da besonders spannend oder inspirierend gefunden habe. Bei Zero geht es im Grunde darum, dass die Handlung, eine Journalistin wird hineingezogen in den Mord eines Freundes ihrer Tochter und kommt da über mehrere Spuren zu dem Online-Datensammler Freemi. Freemi wiederum ist ein Anbieter, der sagt, ja, wir sammeln Daten, aber wir sammeln deine Daten, die du uns zeigen dir, welche Daten für dich überhaupt irgendwo herumschwirren, und dann hast du die Hoheit drüber. Das heißt, du verdienst das Geld damit. Du siehst, welche Daten hast du und kannst sie verkaufen, kannst selber Geld damit machen, anstatt dass andere mit deinen Daten Geld machen. Also insofern klingt das sehr positiv, ja. Aber sie ist natürlich extrem skeptisch, was das Ganze angeht, und natürlich steckt, ja, wie könnte man es sonst bloß ahnen, natürlich etwas mehr dahinter. Und Freemi sagt natürlich auch, dadurch, dass die Daten noch analysiert werden, versprechen sie auch ein besseres Leben und mehr Erfolg. Also sie haben dann sogenannte ACT-Apps, das heißt, deine Daten werden analysiert und in Echtzeit, und du kannst dann sagen, ja, für die und den Bereich, sei es für ihre Tochter in der Schule, sei es für sie im Liebesleben, sei es für jegliche Situation im Grunde, gibt es sogenannte ACT-Apps, die auf Hand der Daten aller Nutzer analysiert und sehr, sehr höchstpersönlich auf deine Daten analysiert, wie du dich verhalten kannst oder was du tun musst, um bessere Werte, bessere Erfolge zu erzielen. Und die haben natürlich eine gewisse Machtposition erreicht, und dagegen haben einige etwas, wie zum Beispiel Zero. Zero ist sowas wie ein Online-Aktivist oder eine Organisation Online-Aktivisten, so wie Anonymous, die immer wieder darauf hinweisen, dass, ja, dass das mit diesen Datensammeln ja nicht ganz ungefährlich ist. Und ja, dann wird es natürlich total spannend. Sie wird selbst zur Gejagten, und im Grunde dreht sich da alles in eine Welt, wo Daten komplett real-time analysiert werden. Diese ACT-Apps gibt es, und es ist, spielt sich sehr viel mit Smartwatches und Wearables und Datenbrillen etc. ab. Also sehr, ja, sehr nah am Jetzt und gleichzeitig doch futuristisch. Aber dadurch macht es auch sehr, also es ist genau das, wo wir im spekulativen Design immer sagen, das neue Normale. Also dieser Roman bringt sehr gut dieses neue Normale irgendwie runter und macht es spürbar. Und das ist genau das, womit wir uns ja beim spekulativen Design auch beschäftigen, wir jetzt als Unternehmen, wo wir sagen, ja, Datenbrillen, Thema Datenbrillen und Thema Big Data, was heißt das jetzt genau? Wie ist denn die Umsetzung? Wie fühlt sich das an? Was bedeutet das für den einzelnen Nutzer? Da kannst du sehr, sehr viel theoretisieren, aber wenn du wirklich hineingezogen werden willst in die Welt, dann brauchst du irgendwas zum Angreifen. Sei es jetzt irgendein Artefakt, wie wir sagen, ja, dass wir sagen, es gibt etwas, das dich zum Nachdenken bringt, und so ein Buch kann das natürlich sehr gut. Das ist eine Geschichte, Storytelling. Wir Menschen sprechen sehr gut auf Storytelling an. Entsprechend ist das natürlich ein guter Weg. Und wo wir schon dabei sind, also wer sich weiter mit diesem Thema Spekulativ Design auseinandersetzen möchte, wir haben ja immer wieder Workshops, die auch für alle offen sind und kostenlos. Am besten auf unsere Webseite schauen oder uns auf unseren Social Media Kanälen folgen. Und da gibt es dann die aktuellen Termine dazu. So, wie geht es da weiter? Im Grunde ist es so, wie schon gesagt, dass diese Journalistin durch ihre Tochter vor allem da drauf kommt, was da eigentlich alles schon passiert. Also ihre Tochter hat sich verändert, sie ist vom Goth zu einem sehr, also einem Mädchen geworden, mit dem sie wieder aus dieser Teenager-Hölle draußen ist und wieder normal sprechen kann und bessere Noten etc. Und sie wundert sich eher, also sie akzeptiert, sie ist sehr froh darüber und hat sich gar nicht so sehr darüber gewundert, aber kommt dann drauf, dass das ja gar nicht so einfach der Lauf der Zeit war, sondern dass das die ACT-Apps gemacht haben. Im Grunde hat ihre Tochter sich selbst optimiert, damit sie bessere Daten hat, damit sie bessere Werte hat, die sie verkaufen kann und mehr Geld verdienen kann. Bei den Jugendlichen sind es dann Points, die sie dann tauschen können, bei denen geht das Geld noch nicht ganz ausgezahlt, das wird nur bei den Erwachsenen, aber dennoch, es ist etwas, wo sie quasi auch in ein Ranking reinkommt, das nennt sich Man-Rank, und da siehst du eigentlich von, statt diesen Forbes 100 Listen, siehst du von den restlichen 99,9% der Welt, wie sie gerankt sind mit ihren Werten. Ja? Wie, und da läuft alles rein, von ihren Fitnesswerten zu ihren Kommunikationswerten, zu ihren Karrieren, zu ihren Media, also wie aufmerksam sind sie noch, wie viel Aufmerksamkeit erzeugen sie nach außen. Und das ist ja gar nicht auch nicht einmal so weit hergeholt, wenn wir uns erinnern, in den Twitter-Tagen, wo es ja auch diese Social Media Rankings nach den Followerzahlen gab oder den Cloud Score, wenn man sich an den noch erinnert, der ja auch eigentlich schon eine Mini-Abbildung von einem kleinen Bereich war. Und von dem her finde ich es sehr interessant, dass man, wenn man das sagt, okay, es werden die Daten über alles hinweg gesammelt, ja, wenn man ein Free-Me-Konto eben hat, dass da ein gewisses Ranking auch dann rauskommt. Und dann kann man ja auch weiterdenken, ja, was bedeutet das? Muss eigentlich noch gewählt werden oder sagt uns das Register, der Algorithmus eigentlich, wer für gewisse Dinge eigentlich am besten geeignet ist? Inwiefern müssen wir das selber noch entscheiden? Und ja, da kommt natürlich dann die Frage auf, ja, wir sind dann nicht mehr anonym. Wir als Menschen sind nicht mehr anonym. Wir haben keine Privatsphäre, aber der Algorithmus schon. Der Algorithmus muss sich nicht offenlegen, der Algorithmus ist nicht gläsern, denn das ist natürlich Geschäftsgeheimnis. Ja? Das ist ja ein Wettbewerbsvorteil und den kann ich ja nicht offenlegen. Und das finde ich sehr interessant. So einerseits machen wir uns gläsern, wir wollen der gläserne Mensch, aber es ist nicht der gläserne Algorithmus. Und da haben die Maya und ich, meine Kollegin Maya und ich, schon sehr im Podcast darüber diskutiert, wie es um Algorithmen noch ging im Technologie- und Folgenabschätzungsbericht für das österreichische Parlament. Also das waren so, wenn es nicht sogar die vorletzte Folge oder so war, aber das kann man dann in den Shownotes nachreichen, den Link zu der Folge. Aber ja, sehr interessant, dass Algorithmen uns die Privatsphäre nehmen können und gleichzeitig selbst nicht privat, oder sagen wir so, sie selbst privat sind, genau. Und auch sehr schön finde ich, dass die Journalistin, diese Cynthia Bonsant, oder wie man sie da auch spricht, die kommt sich dann immer wieder sehr, sehr alt vor und sagt dann so, ja, aber sie will ja nicht so als die alte Mama daherkommen, die jetzt keine Ahnung hat von der neuen Technologie oder auch ihren Kollegen gegenüber. Also sie ist auch in der Redaktion eher so der Dinosaurier und sagt, dass sie sich immer wieder wie Platon vorkommt, der über die Schrift klagt und damit den Verlust des Denkens befürchtet. Und wie wir wissen, ist jetzt nicht unbedingt das passiert, was Platon da befürchtet hat. Und da stellt man sich dann auch die Frage, jetzt stellen wir diesen Themen natürlich kritisch gegenüber. Sind wir zu kritisch? Können wir es nur noch nicht durchschauen? Können wir die Folgen noch nicht abschätzen? Das ist so immer so diese Zwiegespaltenheit, wenn man auch jeder, sobald man irgendwo in diese Kritikrichtung reinkommt, dann wird man auch schnell und das passiert ihr im Roman dauernd, wird man schnell abgekanzelt als, ja, ja, aber so ist das halt jetzt. Ja. Du musst halt mit. Es ist halt, ja, ist die neue Zeit. Und das ist halt schon schade fast, ja. Und gleichzeitig verstehe ich es aus der anderen Richtung auch, ja, weil man sagt, ja, nur weil du nicht mit kannst, heißt das nicht, dass es was Schlechtes ist. Mark Ellsberg selbst sagt, und er hat auch im Anschluss an das Buch dann hinten noch ein paar Seiten hinzugefügt von einer Rede, die er in Deutschland gehalten hat, wo auch die deutsche Bundeskanzlerin vor Ort war, und sagt auch sehr, sehr interessante Worte, die er da auch hinten noch anhängt. Er ist auch Redner zu diesem Gebiet, sagt, dass kurz nach der Erscheinung der deutschen Ausgabe von Zero im Mai 2014 bekannt wurde, dass Facebook in den vergangenen Jahren auch versucht hat, Emotionen zu manipulieren. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ja? Ich lese da diesen Roman, wo es darum geht, wie Freemi seine Nutzer manipuliert, um sie zu gewissen Dingen zu bringen. Also es geht ja dann noch eben sehr, sehr viel weiter daraus. Also was tust du alles, um gute Werte zu kriegen, um in dem Main-Rank gut dazustehen, um gute Werte zu haben, um sie gut zu verkaufen. Und dann kommt irgendwie raus, dass das ja gar nicht so utopisch ist oder dystopisch ist, sondern dass diese großen Anbieter, wie wir sie kennen, also da ist Facebook ja nur einer davon, tatsächlich schon an der Emotionsmanipulation arbeitet. Und auch die vergangenen Jahre mit den Skandalen zeigen, ja, wo gehen wir da eigentlich hin? Und China mit dem Social Credit System geht ja auch eine ähnliche Richtung, ja. Und da ist es halt so, dass wenn wir dass diese Systeme und diese Manipulation bewirken, dass wir keine Privatsphäre haben. Und keine Privatsphäre bedeutet, dass wir keine eigenen Gedanken entwickeln, weil wir uns ja dann eher anpassen. Also da gibt es auch unterschiedliche Experimente dazu und es wird dann alles, geht mehr in die Konformität. Und Konformität tötet Kreativität und tötet Innovationsfähigkeit. Tja, und jetzt stehen wir da, in unserer VUCA-Welt. Ja. Alles ist total volatil und unsicher und komplex und ja, wir können eigentlich gar nicht alles vorhersagen und dann sagen wir, ja, aber wir brauchen die Menschen mit der Kreativität und Innovationsfähigkeit. Wir brauchen mehr Innovationen, weil nur mit Innovation kannst du in dieser VUCA-Welt mithalten. Dein altes Geschäftssystem wird disrupted, du kannst nicht mehr mithalten. Und gleichzeitig machen wir uns aber selbst immer innovationsunfähiger, ja. Wir als Menschen, wirklich der Mensch selbst bei sich selbst mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Fähigkeiten. Und deswegen sagt er halt wiederum, und das finde ich sehr spannend, dass selbst Unternehmen ein höchst wirtschaftliches Interesse daran haben müssten, die Privatsphäre hochzuhalten. Und man kann über die Datengrundschutzgrundsatzverordnung eine Meinung haben, wie man möchte. Ja. Und ich weiß, dass der Frank Thelen zum Beispiel, den kennt man aus den Höhlen der Löwen, hier sehr dagegen wettert, weil er sagt, das bremst unsere Innovationsfähigkeit, das bremst uns als europäischer Markt mit dem amerikanischen Markt mitzuhalten, gerade was die AI-Forschung angeht und so. Und ich wiederum denke mir, aber was ist, wenn das unsere große Chance ist? Was ist das, wenn das unsere Chance ist, innovationsfähiger überhaupt zu bleiben, weil wir uns nicht dem Algorithmen ausliefern, weil wir uns nicht den Daten ausliefern? Und gleichzeitig muss uns natürlich bewusst sein, dass wir das die ganze Zeit tun. Ja? Und dass eine Nicht-Teilnahme per se gar nicht möglich ist, weil wenn du nicht teilnimmst, erzeugt das auch Daten über dich. Das ist, also Mark Ellsberg vergleicht das so wie die Bläschen die Kohlensäurebläschen im Mineralwasser. Je durchsichtiger die Flüssigkeit, desto mehr siehst du die Bläschen. Genauso ist es halt auch da. Und du hast dann eigentlich nur die Nachteile und bist weniger wert. Und bist, ja, sagst halt gleichzeitig, ja, aber es muss ja niemand teilnehmen. Das ist ja alles freiwillig, ja. Und genau das sind aber die Argumente der Tabak- und Waffenindustrie ja genauso. Es ist alles freiwillig, muss man ja nicht. Entscheidet jeder selbst. Und das ist natürlich sehr fraglich. Und wiederum die Frage, wollen wir so leben? Und dann gibt es eben das schon sehr stark über die Dinge, die für uns so alltäglich sind. Und der hat so, Zero ist eben diese Online-Aktivistengruppe in dem Buch, er hat so ein Bonusvideo da drinnen beschrieben, also die veröffentlichen immer Videos, wo alles so hinterfragt wird. Und da hat er so ein Bonusvideo am Ende beschrieben, wo kleine Männchen einen überall auflauern und reinkriechen. Ja? Du nimmst dein Handy raus, telefonierst und die kleinen Männchen kriechen dir über das Gesicht, kriechen in dein Handy reinkriechen, die in die Bluse reinkriechen, die unterm Rock, ja? Schauen überall nach. Ja? Du tust deine Kundenkarte benutzen, du benutzt deine Bankomatkarte, du hast einen Smart Speaker da bei dir stehen, etc. Sie kriechen überall. Du bist nie alleine. Überall sind diese kleinen Männchen. Und deswegen brauchen Geheimdienste per se gar nicht mehr so diesen Agenten für diesen persönlichen Kontakt, sondern du brauchst diese Algorithmen, über die du dann steuerst und wo du die Daten und die Nutzung ausliest und dann gar nicht mehr da eine Handlung setzt per se von wegen, wir müssen ihn eliminieren. Also das wird auch in dem Buch versucht, das wird gerne im ersten Schritt wird nicht versucht, also Geheimdienste kommen dann auch im Spiel etc. Eine Eliminierung ist nicht der erste Schritt, den sie irgendwie ansehen, sondern sie versuchen über die Algorithmen die Person zu steuern. Und das ist natürlich dann auch nochmal interessant. Ja? Also da haben wir uns schon unsere eigene Dystopie selbst geschaffen. Und das ist so, ja, das ist ein Buch, aber es macht es halt so angreifbar und es regt zum Nachdenken an. Ja. Ich habe schon länger gewusst, warum ich mir irgendwie so unsicher bin, mir einen Smart Speaker zu Hause hinzustellen. Und dieses Buch hat mir nochmal aufgezeigt, ist der Nutzen wirklich so groß? Ist die Convenience so viel besser, als wenn ich ihn nicht habe? Und möchte ich das so? Möchte ich das nicht lieber? Also wenn es mir ein Anbieter macht, der meine Bedenken, also Privacy by Design machen kann, dann überlege ich mir das. Ja. Aber ich finde, in den kommerziellen Unternehmen ist einfach dieser Gedanke des Privacy by Design noch viel zu schwach. Und da gibt es eine Megalücke. Also ich glaube, wenn du die füllst, dann räumst du auch ab. Ja. Was gibt es noch in dem Buch, was mich da noch inspiriert hat? Ja genau, gleichzeitig mit diesem Big Data Ansatz, ja, wir können dann alles kontrollieren, wir können alles vorhersagen, das stimmt zum Teil auch sehr stark. Und gleichzeitig unterlegen wir dann wieder diesen gottgleichen Glauben, dass wir alles kontrollieren können, wenn wir es nur wissen. Wenn man alles weiß, dann können wir alles kontrollieren. Und irgendwie ist das total anmaßend, weil wie wir wissen und wie wir auch in dem Buch, das ich auch schon im Podcast hatte zum Thema Superforecasting, das waren die Folgen 22 bis 26, gehört haben, können wir nie alle Zusammenhänge wissen und auch vorhersehen. Ja? Weil wir können uns immer wieder adaptieren und immer nähern. Ja? Aber es kann ein Schmetterlingsflügelschlag in Brasilien einen Hurricane in Florida auslösen. Genauso ist es einfach mit den Daten. Und auch diese Gottgleichheit, die wir da suchen, das ist so interessant. Ja? Vielleicht schaffen wir es auch. Vielleicht können irgendwann die Algorithmen wirklich tatsächlich alles, weil die Rechnerkraft so stark ist, tatsächlich alles berechnen. Aber unsere Sehnsucht der Kontrolle und unsere Sehnsucht der Gottgleichheit spiegelt sich da meiner Meinung nach auch sehr stark wider. Und wie unwohl wir uns mit Unsicherheit fühlen. Statt dass wir sagen, hey, eigentlich sind wir Unsicherheit. Wir selber als Mensch sind die Unsicherheit par excellence. Das sind wir. Und irgendwie können wir uns da selber nicht akzeptieren damit. Wir können mit den Unsicherheiten von uns selbst nicht, wir können mit den Unsicherheiten von dem anderen nicht. Und dann versuchen wir über Berechenbarkeiten, also über Umwege Berechenbarkeiten zu schaffen, vorgegaukelte Berechenbarkeit, die dann eventuell von einigen Ausreißern trotzdem durchbrochen werden kann. Und er vergleicht das auch ganz gut, dieser Handel mit den Daten und der Ethik dahinter, ob das nicht auch vergleichbar ist mit Menschenhandel. Ja? Wir alle haben einen Preis auf unserer Stirn und die Wirtschaft geht so durch und schaut sich an, ja, da habe ich den Korb der Frauen und mit denen und den Interessen und schaut sich an wie Äpfel, legt es wieder zurück, nein, ich will doch den Korb mit den Männern und zahlt dann, feilscht dann herum mit den Anbietern, welchen Preis ich denn dafür zahlen muss. Ja? Und wir Menschen, und ich finde das immer so blöd davon zu sprechen, so wir Menschen und die Unternehmen und die wirtschaftstreibenden Welt, hier arbeiten ja genauso Menschen und die müssten ja eigentlich auch denselben Anspruch haben, die müssten ja auch hier etwas kritischer sein. Ja? Aber da hängen dann wieder andere gesellschaftliche Zusammenhänge da zusammen. Aber ich finde dieses Bild auch sehr spannend. Ja? Wir haben alle unser Preisschild auf der Stirn und wir werden dann gehandelt. Und ja, das Aussteigen ist nicht so leicht, weil unser Wert dann einfach sinkt und wir werden dann auch von gewissen Dingen ausgeschlossen. Ja? Und eine Sache noch, ja, die in dem Buch auch vorkommt, ist, sie hat dann ein Gespräch mit einem Informanten in New York und sie gehen dann in ein Lokal und es gibt dann schon Lokale, wo halt dann die Reichen und Schönen oder die Wirtschaftstreibenden hingehen und sagen, hier bitte Datenbrille, Smartwatch, Handy, alles raus, ja. Und sie versucht, was reinzuschmuggeln und sie wird aufgehalten, so, na, sie haben da wohl was vergessen. Und sie, ja, Entschuldigung, habe ich ganz übersehen. Aber wie habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Weil das quasi wie eine Sicherheitskontrolle ist beim Flughafen, dass du durch die Tür durchgehst und dann erst in den Raum weiter darfst. Und es gibt auch bei Freemi den sogenannten Bunker, der abhörsichere Raum, wo auch alle Geräte vorher abgegeben werden müssen. Und das ist auch so die Frage, ist die Zukunft dann die, dass wir uns Orte schaffen ohne Tracking, Orte der Privatsphäre? Das ist dann auch wieder sehr spannend für IKEA zum Beispiel. Wie schaut IKEA, wie schaut ein Raum der Privatsphäre aus? Und da gibt es auch ein spekulatives Designprojekt, das hat nicht IKEA gemacht, aber da gibt es einen IKEA-Katalog. Die haben einen IKEA-Katalog gemacht mit fiktiven IKEA-Produkten. Und da gab es auch schon das abschirmende Bett. Also das war so, du blätterst du durch und hast das so beworben wie im IKEA-Katalog. Der Ort der Ruhe, der Ort der Privatsphäre, da wo keine Signale zu dir durchdringen. Also ist ein bisschen anders gedacht, so quasi für dich als Abschirmung gegen die Strahlung. Aber auch hier im Vergleich zu dem Buch als Ort der Privatsphäre, hier im Bett, da kann ich privat sein, da kann ich wirklich ich sein, da kann ich meine Gedanken haben, ohne Angst haben, gesteuert zu werden oder ohne Angst haben auf irgendwelche Bestrafungen. Ja, das war's so ungefähr, was mich an dem Buch sehr fasziniert hat. Mir ist klar, dass das jetzt sehr dystopisch ist und dass es auch positive Seiten dazu gibt. Aber ich finde es auch bei aller Positivität immer gut, kritische Blicke drauf zu haben. Ich verspreche, mein nächstes Buch wird ein bisschen wieder euphorischer. und hoffe, also einerseits, ich kann es euch ans Herz legen, es ist am Anfang ein bisschen, jetzt kommt da die Journalistin, die alles kritisch findet mit diesem neumodischen Zeug. Aber man kommt dann sehr schnell rein, weil es dann sehr spannend wird und das Ende ist aber etwas abrupt, sage ich mal. Aber ansonsten das dazwischen wirklich höchst zu empfehlen. Für jeden, der sich, der diese Zukunft, Big Data Zukunft fühlen möchte. Gut, meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da habe ich wieder einen Gast, das kann ich versprechen. Und ich freue mich auf eure Feedbacks. Ihr könnt gerne Feedbacks in Form von Kommentaren hinterlassen. Ich freue mich auch über positive Wertungen auf iTunes und auf Spotify und auch gerne Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.